mit Thies. Mit Thies.
Es ist nur jetzt letztes Jahr passiert, es ist eine wirklich schräge Geschichte. Da ist die Veranstalterin mit dem Stuhl umgekippt. Eine bezaubernde ältere Dame und es ist so eine leichte Empore, die steigt leicht an und sie setzt sich hinten auf ihren Stammplatz und kippt dann seitlich in den Gang und der ganze Saal war paralysiert. Und ich sollte mein Programm spielen, wir werden alle sterben.
Kabarettist Lutz von Rosenberg-Lipinski spricht also gerne über unsere hysterische Gesellschaft in seinem neuen Programm. Da geht es um unsere Demokratie. Lutz von Rosenberg-Lipinski, gerade frisch zurück aus?
Ich war in...
Oh, dieser Rockstar, ey.
Es war schon auch vor 20 Jahren so. Ich muss mal überlegen. Ich kam aus Mönchengladbach, genau.
Okay, alles klar. Na, die waren ja gut drauf, die haben ja gewonnen gestern.
Das war wirklich lustig. Ich spielte quasi zeitgleich und die Leute waren echt so, die haben sich alle hingesetzt, auf die Handys geguckt und da stand es 0-1. Und als ich nach der Pause wieder rauskam, eine fröhliche Truppe. Und ich sage, ja, guck mal, haben 2-1 gewonnen, nicht? Und alle so, ja. Also die waren wie ausgewechselt. Das ist wirklich krass.
Hast du das öfters, dass du merkst, Ereignisse von außen beeinflussen irgendwie diesen Abend oder die Entwicklung des Abends?
Wenn man Alkoholkonsum mit zu Einflüssen von außen zählt, dann ja. Also das gibt's schon auch manchmal, dass tatsächlich man einfach merkt, es war offensichtlich eine anstrengende Woche und es ist Freitagabend. Und nachdem sie in der Pause dann den zweiten Wein drin haben, sind sie endlich normal. Also die erste Hälfte ist manchmal dient der Therapie. Aber im Prinzip nicht. Nee, das war schon wirklich auffallend gestern.
Du solltest das in dein Programm einfach übernehmen, dass du was ausschenkst. Also wie Pigor singt und Benedikt Eichhorn muss begleiten.
Ja.
Die teilen ja immer, Wodka, glaube ich, ist es, ne? Oder was, was verteilen die in der Pause immer?
Ja.
Ich glaube, es ist Wodka. Und wirklich, kannst du rumkommen? Und dann gibt es, wer will, Wodka für alle.
Ja, okay.
Dann hast du eine schönere zweite Hälfte auch immer.
Und zwar in dem Falle dann garantiert. Und ja, das ist richtig.
Ja, herrlich. Wir freuen uns hier in SWR 3. Wir schnacken mal wieder mit Lutz von Rosenberg-Lipinski. Und ich bin so froh, dass ich das von jetzt an der richtigen Stelle hatte.
Sehr schön.
So, der Adlige ist wieder da.
Ja.
Ja, wie viel ist eigentlich noch übrig bei euch, also von diesem Adel? Also gibt es für euch jemanden noch mit Schloss und steifen Familienfeiern und strengen Regularien und so?
Nein, das überhaupt nicht. Das ist alles mit dem Zweiten Weltkrieg in den Orkus der Geschichte gespült worden. Ja. Es gibt nach wie vor die Relikte von vornehmer, anständiger Erziehung und immer höflich sein und aufrecht sitzen und auf jeden Fall nicht als Letzter beim Essen fertig werden, sondern so. Aber nee, da bin ich auch sehr froh drum.
Aber wie steif ist das bei euch tatsächlich? Denn das klingt jetzt schon fast wieder so ein bisschen so. Und ich weiß nicht, wie ist es bei einer Hochzeit bei euch? Niemand darf die Jacke ausziehen, bevor der Bräutigam sie ausgezogen hat?
Ich habe jetzt natürlich eher von meiner Erziehung gesprochen. Ja, das ist nun auch schon mal 40 Jahre zurück. Inzwischen gibt es solche Regularien eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Nein, das ist aber ja auch lustig gewesen manchmal. Ich weiß noch, dass ich auf dem 80. meines Großvaters tatsächlich noch dummerweise mir habe von dem übereifrigen Kellner noch eine zweite Portion habe auf den Teller tun lassen und dann der letzte war am Tisch der und das hat mein Großvater wirklich sehr, sehr aufgeregt. Das war.
Was schon, heißt der letzte war der Aas? Wie meinst du das?
Naja,
es war nichts mehr übrig.
Nein, ich war noch, hatte mit der zweiten nachgetanen Portion zu kämpfen und alle anderen waren fertig mit Essen. Also, und ich als Jüngster am Tisch habe noch gegessen. Das war nicht den Regeln entsprechend, die mein Großvater seinerseits gelernt hat. Und das hat er auch entsprechend kommentiert. Aber das ist wirklich lange, lange, lange her. Und da bin ich auch sehr froh drum, dass es sowas nicht mehr gibt.
Aber klingt interessant. Ich meine, der Großvater von Rosenberg-Lipinski, was war das für einer?
Ja, ich sage mal, das war schon ein Despot vor dem Herrn. Ja. Und danach auch. Also das war wirklich alte Schule. Sehr streng, sehr gebildet tatsächlich auch, historisch. Aber einfach ein unglaublicher Pedant, bei dem immer alle anderen nach seiner Pfeife zu tanzen hatten. So, das war schon nicht lustig.
Also ich stelle mir den nämlich gerade so vor, als habe der noch so einen Säbel an der Wand hängen. Warum auch immer.
Genau, ja, da bist du auch nicht weit weg davon. Es gab auch noch so eine Elefantenfigur aus den alten deutschen Kolonien und dergleichen Ausstellungsstücke. Ja, das war dann bei der Aufteilung des Erbes auch ein wenig skurril.
Hast du was bekommen als Enkel?
Ja, tatsächlich. Ich habe mir Bücher allerdings überwiegend geschnappt, weil seine historische Bildung ist, wenn man so will, auf mich übergegangen, das Interesse daran. Und ich habe da eine Menge schöner, alter, historischer Schinken mir mitgehen lassen. Auch Stefan Zweig, Belletristik und so. Das war schon in dieser Hinsicht spannend.
Hast du gelitten unter ihm auch richtig als Enkel?
Kaum.
Nein, also bist schon auch gerne hingefahren. So ist es nicht.
Nein, also ich bin gerne hingefahren, weil er uns dann ja, wenn wir hinfuhren, immer zum Essen eingeladen hat und das war immer lecker. Ansonsten war das einfach furchtbar langweilig, ne? Wie viele das beschreiben würden, ihre Besuche bei ihren Großeltern. So, das war jetzt nicht so dolle. Aber ich habe ihn jetzt auch nicht abgelehnt. Es war schon eine beeindruckende Persönlichkeit für mich. Und dass er zwischendurch schroff wurde und grob, das musste man zur Kenntnis nehmen, habe ich aber irgendwie auch therapiert bekommen.
Je mehr du erzählst, desto ein genaueres Bild bekomme ich jetzt. Stelle ich mir vor, der hat so einen gewaltigen Schnäuzer gehabt.
Ja, das stimmt. Genau, ja, du bist nicht weit weg. Und ja, und seine Frau hat auch tatsächlich am meisten unter ihm gelitten, die halt selber, ja, auch eigentlich ein spannender Aspekt der Geschichte, die selber natürlich in ein relativ gut bürgerliches, um nicht zu sagen hochherrschaftliches Haus eingeheiratet hat, um dann halt 20 Jahre später nach dem Krieg und der Flucht in einer Dreizimmerwohnung in Münster zu wohnen und selber plötzlich kochen zu müssen, was sie überhaupt nicht konnte und auch für sich für unangemessen fand. So, das war natürlich immer spannungsreich und auch für sie nicht lustig.
Statt dieser Tyrannei dann doch lieber Demokratie.
So sieht's aus.
Also die Demokratie, wie wir sie gerade erleben, so lebendig oder auch abwesend, weiß ich gar nicht. Das ist für dich das große Thema im neuen Programm. Demokratur, die Qual der Wahl.
Ja.
Dieses Thema hat sich wahrscheinlich förmlich aufgedrängt. Oder was war der Moment, der dir quasi dieses Thema auch wirklich als ganzes Programm auf dem Tablett, auf dem Silbernen gereicht hat?
Ich darf von mir behaupten, dass ich doch immer ein ganz gutes Gespür hatte, zumindest die letzten Jahre, für die Themen, die da kommen werden. Und das wird ja bei uns immer wesentlich früher sozusagen festgelegt. Wir haben ja inzwischen Vorläufe, was Termin angeht, Veranstalter von 1,5 oder 2 Jahren. Und das ergibt sich insofern meistens dann gefühlt und nicht wirklich objektiv aus den Zeitläufen unter den Nachrichten der Tagespresse, sondern man muss irgendwie ein bisschen versuchen, was zu ahnen. Und es entwickelt sich dann auch teilweise auf dem aktuell laufenden Programm. Und da wurde mir das zunehmend mehr klar, dass ich darüber mehr sprechen möchte. Also über wirklich auch, wenn man so will, erstmal Banalitäten, ne? Wie Wahlbeteiligung oder auch was das klassische Ehegattensplitting angeht. Das gibt's ja inzwischen auch in den Ehen, früher statistisch nachgewiesen, dass Frauen immer dasselbe gewählt haben wie die Männer. Mhm. Was tatsächlich ein Argument war, auch gegen das Frauenwahl. Recht, weil man sagte, wieso, das verdoppelt ja nur alles. Ja. Hat sich natürlich jetzt in den letzten 40 Jahren sehr viel getan und insofern bin ich erstmal auch happy, dass das Thema, das ich gewählt habe, nicht ganz an der Zeit vorbeigeht, sondern ähnlich wie beim letzten Programm sich eher zu bestätigen scheint als richtige Wahl.
Aber letztendlich wolltest du etwas über Demokratie machen und am Ende ist es doch wieder Angst, oder?
Ja,
die Angst ist ja mittlerweile noch verbreiteter als in den letzten Jahren, wo du mit dem Programm Angst an sich durch die Lande gezogen bist.
Das absolut.
Wir werden ja immer schlimmer.
Ja, es hört nicht auf. Ob wir immer schlimmer werden, ist eine These, die ich immer so ein bisschen bestreite.
Ja. Ich wollte dich nur provozieren.
Hat geklappt. es gibt immer mehr Raum dafür. Natürlich, da spielen halt die sogenannten sozialen Medien eine große Rolle. Und das ist natürlich ein Aspekt. Aber mir geht es eben auch gerade darum, nochmal zu erklären und auch darüber zu sprechen. Hat denn unsere Demokratie eigentlich Positives an Kontrollmechanismen, an Regularien, die eben genau solche impulsiven Ängste eindämmen und auf ein bisschen Strecke bringen, das ist ja für meine Begriffe die Ambivalenz, in der wir uns befinden. Also einerseits weiß man will nicht, dass eine Bevölkerung überreagiert und auch die Politik nicht, wenn irgendwo was Schreckliches passiert. Man möchte aber auch andererseits nicht 30 Jahre warten und dann kommt ein Klimapaket und alle sagen, ach du meine Güte, weil es in der Politik natürlich inzwischen alles auch wahnsinnig lange dauert und diese auch ganz klar, antifaschistischen Kontrollmechanismen, die Gewaltenteilung etc. pp., was alles nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt worden ist, was absoluten Sinn hatte und großen Hintergrund, dass das über jetzt Jahrzehnte hinweg natürlich auch unsere Politik gelähmt hat, ganz oft. Und es so viel Proports gibt und so viel Abwägungen, Abstimmungen vorher und bla 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 bla. Und es kommt irgendwas dabei raus, von dem letzten Endes keiner was hat.
Alle dürfen mitreden, alle dürfen sagen, was sie wollen. Und diese Stimmen sind dann oft viel lauter als diejenigen, die so die Hauptverantwortung haben für die Entscheidung. Das ist natürlich was Kritisches. Dennoch würde man vom Grundgedanken nie an einer Demokratie wackeln. Aber was ist so das allerbeste Argument, um den Leuten zu sagen, es gibt gar keine Alternative? Also weil du führst ja verschiedene Lösungen auf oder sprichst Punkte an, warum diese Demokratie auch so viel wert ist. Welchen Aspekt vernachlässigen wir im Kopf eigentlich?
Freiheit, natürlich.
Freiheit, für uns so selbstverständlich.
Ne? Genau.
Freiheit, das ist...
Also ich muss da auch an dieser Stelle, bin ich auch tatsächlich nicht, vielleicht nicht lustig, aber eigentlich erst wütend, wenn ich sehe, wie viele Mitglieder meiner, ich darf sagen unserer Generation, die Fridays for Future Bewegung kritisieren oder sogar diskreditieren, wo ich nur sagen kann, Kinder, wenn wir nicht so bequem gewesen wären in den letzten 30 Jahren, dann wären wir auch ganz woanders. Und dann müssten die Kinder halt auch gar nicht auf die Straße gehen, weil wir längst wasserstoffbetriebene Autos hätten. Also das ist tatsächlich ein Punkt, der auch unsere Generation sehr betrifft, die in Wohlstand aufgewachsen, so mit allen Bequemlichkeiten und Vorzügen, die immer glauben, das läuft alles von alleine. Also das ist natürlich doof. Man muss sich dann schon einbringen, vielleicht auch über ein Kreuz am Wahlzettel, am Wahltag hinaus. Aber die Möglichkeit besteht ja. Und das ist einfach eine ganz, ganz große Chance, die wir, glaube ich, immer noch viel zu wenig genutzt haben und vielleicht in Zukunft mal mehr nützen müssen.
Du traust dich auf jeden Fall was im neuen Programm. Du versuchst sogar das Wort Überhangmandate zu erklären. Bitte. Also gut, ich gebe dir 12 Minuten. Da will ich es verstanden haben, okay? Also
es ist ja tatsächlich, das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr spezielles Thema. Das wollen wir jetzt im Rundfunk hier nicht ausbreiten. Dazu braucht man so ein großes Schaubild. Ja, auch das Wahlrecht ist tatsächlich auch unglaublich kompliziert und wird ja lustigerweise immer noch in den letzten Jahren immer auch wieder diskutiert, weil auch der Bundestag insgesamt zu groß wäre, was, glaube ich, jeder nachvollziehen kann und unterstützen kann und sagen kann, doch, der Peter Altmaier kann auf jeden Fall schon mal weg. Aber diese ganzen Prozesse, in denen Stimmen ausgezählt werden und dann auch die Hochrechnungen am Wahlabend, das ist ja auch, muss man sagen, ganz klar hat das einen hohen komödiantischen Anteil. Dann nachts um 4 da sitzt und denkt, nee, wir wissen es immer noch nicht. Also vielleicht kommt dann aus dem Wahlkreis Wetzlar Süd noch ein weiteres Überhangmandat und dann hat es die FDP doch in den Hessischen Landtag geschafft oder so. Das ist ja wirklich herrlich.
Du willst mir erzählen, Überhangmandate zu erklären, das ist schwieriger als Abseits im Fußball?
Definitiv.
Guck mal. Du traust dich was.
Ja. Naja, man muss es ja auf der Bühne auch manchmal drauf ankommen lassen. Es kann sein, dass ich dann mit der Realität konfrontiert werde und feststellen muss, nee, war doch anders. Aber das gehört ja auch zum Prozess dazu. Ich mache auch ein tatsächlich demokratisches Programm. Ich habe ja immer schon gerne mit dem Publikum gesprochen und manchmal auch also bis zu einer halben Stunde im Programm, wenn es sich toll entwickelte. Und das ist wunderbar. Und das werde ich natürlich in diesem Falle auch so machen, dass ich das Publikum auch mal mitreden lasse und sage, Mensch, wie ist denn eure Meinung, worüber wollen wir jetzt reden? Wie machen wir denn jetzt mal weiter? Und habt ihr das denn auch verstanden? So, also das muss ja dann auch schon über die Vorstellung hinausgehend ein demokratischer Leitprozess sein, den wir da abends miteinander erleben.
Manchmal wäre es aber vielleicht besser gewesen in der Vergangenheit, du hättest das Publikum nicht gefragt. An was denkst du jetzt zum Beispiel gleich?
Naja, also wirklich der bewegendste Moment, und das mag ich insofern gar nicht verurteilen im Nachhinein, aber ich habe im vorletzten Programm tatsächlich am Anfang des zweiten Teils die Menschen nochmal nach ihren konkreten Ängsten gefragt. Und das werde ich nie vergessen, es war eine Vorstellung in der Nähe von Berlin. Und da sitzt eine ganz bezaubernde ältere Dame, die sagt, ja, Einsamkeit, so,
ja.
Stille im Saal, manche kannten sie vielleicht sogar, das weiß ich nicht, okay. Für mich war jedenfalls ganz klar, es ist eine ältere, alleinstehende Dame, die jetzt einfach hier mal so, und da entwickelte sich aber ein unglaublich emotionales Gespräch raus, was echt wunderschön war und gleichzeitig auch tief traurig teilweise und natürlich auch nicht sofort abzuwürgen war, da kannst du ja nicht drüber hinweggehen, wenn du einmal diese Büchse aufgemacht hast, und das war einerseits wunderschön und andererseits war es natürlich total schrecklich, weil es mich wirklich selber aufgewühlt hat, noch Tage danach, weil man merkte, ach guck mal, also was eben auch so ein, naja, eigentlich normaler Kabarettabend unter Umständen auslösen kann, beziehungsweise was Menschen auch teilweise suchen, wenn sie in so eine Vorstellung kommen.
Ja. Was weißt du noch von diesem Abend? Also was war denn so schön an dem, was sie gesagt hat oder auch wie sie es gesagt hat?
Naja, tatsächlich die Offenheit erstmal in so einer relativ anonymen Situation, das überhaupt zu besprechen und zu erzählen. Und zum anderen.
Also unanonym, die Situation.
Genau, also wir haben natürlich nicht nach dem Namen gefragt und so, aber also das ist ja dann schon anonym. Immer eine Geschichte. Zwar sitzt man im dunklen Saal, aber es weiß dann doch jeder so ungefähr, wer es ist. So ein intimes Thema zu äußern und gleichzeitig war es schön, also zu spüren, wie sie zum einen ihre Not offenbart hat und andererseits auch ihren Lebenswillen, also der sich ja auch dadurch dokumentiert, dass man sagt, Mensch, ich erzähle einfach mal hier davon. So, und das finde ich ja das Wichtigste dann auch beim Alter, Älterwerden, dass man das auch noch mit einer Lebendigkeit gestaltet und sich was vornimmt und sagt, Mensch, die Situation ist schwierig und wird sich so schnell nicht ändern, aber ich überlege doch mal, wie geht's weiter, was kann ich denn überhaupt tun?
Für dich war ja auch wichtig, dass das Programm dann irgendwann wieder weitergeht, dass Richtig. Es auch an Fahrt aufnimmt, wieder, dass die Leute jetzt nicht plötzlich gelangweilt werden, wo es jetzt gerade zu ernst werden drohte. Wie hat das Publikum damals reagiert auf dieses kleine Intermezzo?
Ähnlich wie ich. Also tatsächlich nicht irritiert oder gelangweilt, sondern tatsächlich auch mit Mitgefühl. Also da sind auch zwei, drei andere Leute mit eingestiegen in das Gespräch und so. Das war wirklich ein bemerkenswerter Abend. Und das ist tatsächlich auch etwas, was mich in meiner Arbeit auf der Bühne langfristig auch beeinflusst hat. Es ist einfach viel mehr auch an Mitgefühl in einem normalen Kabarettprogramm, sag ich mal, trotzdem auch stattfinden muss. Nicht nur in der Kommunikation mit dem Publikum, sondern auch im Vortrag, weil das eine ganz, ganz große Not ist in unserer Zeit, dass man ja nicht mehr das Gefühl hat, wahrgenommen zu werden. Noch nicht mal ernst genommen, sondern erstmal überhaupt wahrgenommen zu werden mit dem, was einen bewegt. Und das ist in den USA schon viel, viel weiter, was die ganze Comedy-Landschaft dort angeht. Das Publikum in dieser Hinsicht emotional viel mehr mit einzubeziehen und nicht nur zu konfrontieren mit wie auch immer gutem Material oder Performance.
Wobei ich oft denke, auch als Zuschauer irgendwie, oh, jetzt lass doch das mit uns hier. Ja. Also es ist ja auch manchmal so gewollt, ne? Oh, jetzt will er schon wieder, das ist fast wieder, wenn so ein Popstar sagt, ich will eure Hände sehen. Und ich denke immer nur, Alter, wenn du es nicht schaffst, dass wir von allein unsere Hände heben, dann hast du sie auch nicht verdient, dann wollen wir auch einfach unsere Hände nicht heben. Und das sind immer so klischeehafte Sachen. Oh, die nerven mich dann total.
Ich vermute jetzt mal, dass das bei dir das Ähnliche ist wie bei mir, diese Stand-up-Comedy-Klassiker. Mensch, ich ging letzte Woche zu meinem Bäcker, kennt ihr das auch? So, das meine ich natürlich
auch den Sitznachbarn oder den Freund von der Frau dann so fertig machen und dissen und auf deren und immer wieder zurückkommen auf den Typen und verarschen. Ja. Und dann denkst du, ja, habe ich tausendmal gehabt irgendwie.
Nee, das meine ich natürlich ausdrücklich nicht, sondern Mitgefühl heißt nicht, sich auf Kosten von jemandem lustig machen, sondern ne, schon eher versuchen zu sagen, Mensch, man spürt mal raus, wo ist denn das Thema? Und das ergebnisoffen auch zu besprechen und nicht nur so lange zuzuhören, bis man einen Gag gefunden hat, den man auf Kosten dieser Person machen kann. Also das ist genau das Gegenteil. Das meine ich eben gerade nicht. Weder Konfrontation von der Bühne herunter, das ist ein Element wichtig auch, noch sich lustig machen auf Kosten des Saals, sondern tatsächlich auch sagen, komm, zeigt doch mal, was euch bewegt. Und das finde ich ein wichtiges Thema.
Die Leute sollen natürlich letztendlich aber auch lachen.
Ja, absolut.
Oder, ne, klar. Ist ja klar. Um jetzt wieder so auf die lustige Spur zu kommen, was holst du dann raus? Also du hast ja sicherlich irgendetwas. Oder geht es dann immer strikt voran im Programm, so wie es geplant war? Oder hast du deinen kleinen Trumpf, wo du sagst, okay, damit es jetzt ein bisschen heiterer wieder wird, mache ich genau das und das?
Ich weiß nicht, ich glaube, immer wenn ich gefragt habe im Publikum, wer hat denn hier wovor Angst und so, es war ganz oft so, dass Männer, auch die ich gezielt angesprochen habe teilweise, immer gesagt haben, sie haben keine Angst. Ich nehme mich tatsächlich persönlich aber auch so wahr. Vielleicht ist das auch ein Männerding, ich weiß es nicht. Natürlich ist es so, dass man schon thematisch den Bogen zu spannen versucht, aber letzten Endes ist das Tolle, du kannst immer drüber sprechen, was in dem Moment im Raum ist. Das gilt natürlich. Ja auch, wenn jemand eine Flasche umschmeißt oder vom Stuhl kippt. Man kann immer was dazu sagen, da hat man auch sein Repertoire, aber dann kommt man auch immer irgendwie, wie auch immer, die Improvisation ausufert, wieder zurück. Und wenn die so weit raus ist, dass man gar nicht mehr zurückkommt, dann wiederum thematisiert man das.
Wie oft ist einer mit dem Stuhl umgekippt? Ich meine, fragt sich, warum kippt jemand mit dem Stuhl um? In der Schule wird gekippelt, ist ja klar, da landet immer mal einer hinten an der Wand oder auf dem Boden. Aber jetzt bei so einem Abend.
Es kommt nicht so oft vor, wir haben häufig feste Bestuhlung zum Glück, das hat auch seinen Grund. Es ist nur jetzt letztes Jahr passiert, eine wirklich schräge Geschichte, da ist die Veranstalterin mit dem Stuhl umgekippt. Eine bezaubernde ältere Dame, die mit einem sehr bekannten Schauspieler verheiratet ist, der aber schon hohen Alters ist und die immer dafür bekannt sind, dass sie mit den Künstlern in der Garderobe sitzen und unmittelbar vor Showbeginn, quasi neben der Bühne zur Sichtbarkeit des restlichen Publikums, kommen sie raus und setzen sich hinten auf ihre Stammplätze. Ja. Das ist ein wunderschönes Ritual. Alle lieben sie, auch die Künstler und das Publikum. Und an dem Abend, an dem ich spielen sollte, kommt sie also hinten alleine raus. Ihr Mann hat schon Platz genommen. Es ist aber da schon abgedunkelt. Das wird der Grund gewesen sein. Und es ist so eine leichte Empore, die steigt leicht an und sie setzt sich hinten auf ihren Stammplatz und kippt dann seitlich in den Gang. Das hat jeder noch mitbekommen und dann wurde sie also vom Mitarbeiter auch wieder vorne neben der Bühne in die Garderobe zurückgeführt, nachdem sie schnell auch das Saallicht angemacht hat. Man sah also, dass sie blutet und der ganze Saal war paralysiert. Und ich sollte mein Programm spielen, wir werden alle sterben. Das war ein Knaller. So, bin ich erstmal raus, habe also erstmal natürlich das erklärt und die Situation habe ich wieder zurück. Da konnte ich nicht spielen. Jeder hat gesehen, die Dame ist verletzt, alle kennen sie, alle lieben sie. Und erst als gesichert war, dass sie tatsächlich unverletzt geblieben ist und lediglich zwei Stauchungen davongetragen hat, bin ich dann mit ihr gemeinsam wieder raus und konnte dann die Vorstellung spielen. Das war aber tatsächlich eine Ausnahme. Sonst nehmen die meisten ja auch bei voll eingeschaltetem Licht ihre Plätze ein und kriegen sich dann auch sortiert.
Sag mal, in der Ukraine, wie du weißt, ist ja hier Zelensky als Satiriker zum Präsidenten gewählt worden, nachdem du ja auch wirklich politisch interessiert bist. Du bist gesellschaftlich interessiert, du kennst unsere Gesellschaft, weil du sie wirklich bis ins Kleinste analysiert hast. Wäre das auch für dich mal eine Option, oben eine tragende Rolle dort irgendwie dort oben zu spielen? Ja, weil du, die haben uns in der Ukraine, haben uns jetzt gerade mal hier auf eine Idee gebracht.
Ja, also, ja, auch in Italien mischen ja Komiker mit, wenn auch nicht ganz so sinnvoll in letzter Zeit. Ich sage dazu immer, also das Regieren ist mir durch diesen alten preußischen Adel in die Gene gelegt.
Absolut, und, dachte ich auch.
Genau, und ich war ja auch schon bei meiner Konfirmation Geldgeschenken gegenüber nicht abgeneigt. Also von daher bin ich da schon prädestiniert und habe dazu Lust. Ja, absolut. Es ist ein, glaube ich, hochgradig anstrengender Job, das sage ich ja immer.
Ja.
Wenn ich alleine das Schlafpensum unserer Politiker betrachte, da kann man immer sagen, hui, das schaffe ich also vielleicht zweimal im Jahr, wenn es wirklich eine harte Tourplanung gibt, so mit vier Stunden Schlaf. Und dann
dafür sehen die noch gut aus.
Wahnsinn, ne? Ja. Und das, da habe ich schon Respekt vor. Aber ja, klar, natürlich, es ist auch ein Lebensprozess. Also will sagen, das politische Denken insgesamt nimmt natürlich auch ein bisschen zu, wenn man älter wird. Und da muss man mal gucken. Ja, also wenn es in Deutschland mal eine Witzpartei gibt, ich bin dabei. Ansonsten lasse ich das jetzt erstmal Herrn Sonneborn machen mit seiner Partei. Der macht das ja ganz großartig und ob er in leitende Funktion gehen wollen würde, wage ich zu bezweifeln. Aber was Satire im Europäischen Parlament zumindest schon mal bewirken kann, ist ja wirklich beeindruckend.
Aber jetzt mal ohne Witz, dass der Nico Semsrott als Abgeordneter im EU-Parlament sitzt.
Ja.
Und aber auch wirklich ein Murks verzapft, also verbalen dazu.
Ja.
Und du denkst auch nur, ey Leute, ich meine, ist es nicht zu ernst, als dass wir solche Leute da hinschicken?
Ja.
Wie findest du das?
Ich sehe das gemischt. Also ich habe deshalb bewusst auch von Sonneborn gesprochen, den finde ich nun ganz großartig und der hat tatsächlich inzwischen ja auch mal dokumentiert in den letzten Monaten, wo er ernsthafte politische Prozesse auch ernsthaft unterstützt oder sabotiert hat, wo sie Untersuchungsausschüsse besetzt oder nicht besetzt haben oder mal einfach so ein frei gewordenes Mandat übernommen haben und sowas. Also das ist tatsächlich schon, da ist eine Übersetzung gelungen in den ernsthaften politischen Prozess, wo man sagt, das ist toll. Also die Regularien oder auch die Verfahrensfehler teilweise zu nutzen, um dann mal dafür zu sorgen, dass ein falsches politisches Vorhaben überhaupt durchkommt, finde ich super. Mhm. Ja, das nur durch verbales Nonverhalten zu karikieren, das braucht es eigentlich nicht, denn die Politiker sind inzwischen teilweise selber oft so Hanebüchen, die muss man nicht karikieren, das machen die schon selber.
Also du wärst dann eher der Sonnenborn, ne? Also wenn du es dann machst.
Ja, ja, genau.
Wenn ich dich noch in den nächsten 10 Minuten überredet bekomme. Denn ich glaube, du wärst ein guter Mann. Egal wo. Und zwar vor allem habe ich auch an dich gedacht, weil ja auch Klimawandel für dich auch immer schon ein großes Thema war.
Ja, natürlich. Weißt
du, in dem Programm. Das ist jetzt nicht nur so heute.
Nee, natürlich nicht.
Und trotzdem ist es nicht witzig, dass solche Sachen wie jetzt Klimawandel, natürlich hat sich der angekündigt und das wussten auch alle, aber es wurde nie zum ganz großen Thema und dann kommt sowas plötzlich von heute auf morgen. Aber so sind wir, oder? Das lässt sich doch eigentlich auch gar nicht verhindern. Wir machen es doch erst zum Thema, wenn es muss. Oder sind wir Menschen nicht so?
Das ist eine absolut legitime These. Erlebt ja auch jeder vielleicht bei seinen Eltern oder Großeltern, dass man so merkt, naja, man kann jahrelang drüber reden. Ne? Willst du nicht in unsere Nähe ziehen, damit wir uns um dich kümmern können, wenn es dann wirklich ernst wird? Und dann passiert es halt nicht. Ne? Dieser Prozess wird immer erst eingeleitet, wenn es dann wirklich zu spät ist und ernst und die Oma das erste Mal umgekippt ist im Hausflur. So ähnlich verhalten wir uns als Menschheit natürlich auch.
Und natürlich hören wir erst mit dem Rauchen auf, wenn irgendwie, was weiß ich, die Lunge schwarz ist.
Genau.
Und es uns schlecht geht. So sind wir.
Und gleichzeitig wäre das natürlich etwas, was man an der Politik schon mal kritisieren kann. Denn das, ich bin über 50, ich habe tatsächlich Friedensbewegung damals schon mitgedacht und mitgemacht. Und da haben wir sowas natürlich auch schon mit auf dem Zettel gehabt. Da ist ja nicht umsonst auch, sind die Grünen in dieser Phase auch entstanden. Da wurde ja im Prinzip schon viel zum Ausdruck gebracht und es war auch schon vieles bekannt. Und das ist natürlich das, was ich jetzt der Politik in dem Falle speziell auch vorwerfe, zu sagen, es ist einfach viel zu wenig passiert in diesen letzten 30, auch vielleicht sogar schon 40 Jahren.
Aber weil es so viel anderes gab, das wichtiger war.
Wichtiger erschien.
Erschien, ja, natürlich.
Aber da geht es auch nicht nur darum, wie wenig passiert ist, es geht auch darum, wie viel Chancen vertan worden sind. Warum ist die deutsche Automobilindustrie nicht hingegangen und hat gesagt, so, wir sind im Jahr 2020, sind wir Weltmarktführer in Sachen alternativer Kraftstoffe. Und das ist
eine Chance. Weil sich vielleicht nicht gelohnt hätte und dann hätten wir weniger Arbeitsplätze wieder gehabt.
Es ist eben eine Frage des Glaubens, des Vertrauens, der Art und Weise, wie man die Zukunft sieht, aber vielleicht eben auch eine des Intellekts, wo man sagt, die Zahlen liegen auf dem Tisch, verhalten wir uns jetzt entsprechend oder nicht?
Es ist schwierig. Fridays for Future brauchen wir und die haben fast mit allem recht, was sie sagen. Und dennoch ist es natürlich manchmal schwarz-weiß gemalt. Man berücksichtigt keine Kompromisse und dass man vielleicht dann 600.000 Arbeitsplätze verloren hätte, wenn man das wieder gemacht hätte. Oder wenn man jedes Wochenende autofrei gemacht hätte, weil man eben musste, um was zu erreichen für die Natur. So einfach ist es ja alles nicht.
Natürlich nicht. Der Witz ist nur, versucht man's und wie gesagt, vor allem versucht man's positiv. Ja, und das ist ja für mich deshalb auch ein ökonomisches Argument, zu sagen, also die 600.000 Arbeitsplätze, vielleicht wären woanders neue entstanden. Mit Sicherheit wären woanders neue entstanden. Man hat's einfach nicht versucht.
Und dann gibt es ja sogar Kabarettisten. Die reden über Klimawandel auf der Bühne und machen zum Beispiel ihr Programm auf Kreuzfahrtschiffen. Das musst du dir mal vorstellen.
Ja. Ganz schlimm. Ganz schlimm.
Also, wo kommen wir da hin? Diese Doppelzüngigkeit.
Naja. Es ist nicht einfach, ne? Es ist nicht leicht.
Ja, aber bei dir sind es Kreuzfahrtschiffe, die ja, glaube ich, den Strom zu 90% irgendwie regenerativ aus Sonnenkraft und Wind oder so gewinnen.
Naja, es ist schon, ich selber habe das ja auch oft genug gemacht in den letzten Jahren. Es ist natürlich schon schizophren, aber das ist die Lage. Ja. Und es ist ja ein Prozess wenigstens im Gange bei Kreuzfahrtschiffen, zumindest teilweise, zumindest bei den Deutschen. Natürlich ist das immer das Argument Nummer eins, ne? Dass man sagt, ja, aber die ganze andere Welt macht ja nicht mit. Warum sollen wir Deutschen das tun? Das zweite ist dann natürlich auch immer, dass man sagt, ich wohne in Hamburg, ja, und hier haben wir als erste deutsche Großstadt Dieselfahrverbote gehabt. Also 70 Meter dieser Stresemannstraße darf man nicht mehr befahren. Und die ist wenige hundert Meter entfernt vom Hafen, der jedes Jahr von 200 Kreuzfahrtschiffen angelaufen wird. Dann ist natürlich alles bekloppt. So. Und gleichzeitig geht es natürlich schon darum, auch das zu thematisieren und bewusst zu machen und zu sagen, es geht nicht um das, genau was du eben beschrieben hast, es geht ja auch nicht um einen Fundamentalismus und natürlich sehen junge Leute, wenn ich das mehr so sagen darf, ne, wie bei Fridays for Future, wie wir auch damals in der Friedensbewegung, sehen die Welt natürlich zu einfach und gleichzeitig ist damit der Impuls da, zu sagen, so jetzt wird es auch Zeit, was zu tun. Da wird man schon, auch wenn man es versucht, nicht mit allem durchkommen, aber man hat es dann wenigstens mal gemacht und hat damit Veränderungen herbeigeführt. Sich gleich von vornherein in dieser Komplexität des Themas und in der eigenen Schizophrenie zu suhlen, führt nur dazu, dass gar nichts dabei rauskommt.
Deine Heimatstadt, also gewählte Heimat ist ja Hamburg.
Ja.
Hamburg da oben, aber du kommst ursprünglich aus Halle.
Ja.
Welche Beziehung hast du denn heute noch zu deiner eigentlichen Heimat, Halle?
Nun ja, also Familie in dem Sinne habe ich da nicht mehr, aber dort ist immerhin das Grab meiner Eltern und meiner Großeltern, das ich gelegentlich besuche. Ich habe tatsächlich auch noch einen sehr guten Kontakt zu meinem alten Jugendpfarrer und zu vielen Leuten aus meiner Schulzeit. Und das führt mich halt doch immer wieder dahin, weil ich Spaß dran habe, mich mit den Leutchen zu treffen. Teilweise auch im Stadion in Bielefeld. Ich bin ja großer Arminia Bielefeld-Fan seit Kindheitstagen. Da gehe ich auch immer noch hin, so oft ich kann. Und treffe da natürlich auch nochmal so Jahrgangsstufen und Schulkumpels. Das ist schon sehr schön und das ist jetzt kein großer Pathos. Also ich muss da nicht im Alter wieder hinziehen. Aber es ist trotzdem schön, dass es die Stadt gibt und das ist, macht mir immer Freude, da mal wieder vorbeizuschauen.
Und Arminia läuft ja gut, ne? Also
im Augenblick, gut für die Talsohle ist lang und tief gewesen, aber jetzt scheint doch vieles Schönes zu greifen. Das macht sehr viel Spaß, endlich auch mal wieder zuzugucken. Das war ja auch sportlich über weite Zeit eine Quälerei, ganz abgesehen von den finanziellen Dingen, die im Hintergrund abgelaufen sind. Das war ja auch wie beim HSV wirklich dramatisch, ne, dass einem Leute gratulieren, weil man gegen Sandhausen nicht verloren hat. Und man möchte eigentlich nur sagen, wir möchten gar nicht gegen Sandhausen spielen müssen. Ja, das ist schon schlimm.
So, dir zugucken kann man in Böhl-Egelheim im Oktober, am 19. In Mainz bist du ein paar Tage später, am 23. Dann haben wir Heinfeld, 8.9. Ja, dann hast du immer gesagt, ach, ich will gar nicht in Sandhausen auftreten eigentlich. Also wirklich, man möchte, aber irgendwann, wenn du in der dritten Liga da bist, du musst du irgendwie auch in Sandhausen abends spielen. Durch Zufall sehe ich das hier gerade. Also 6.12. in Sandhausen.
Das ist super da immer. Natürlich. Ja, ja, der Ort ist klasse. Ja. Und die Mannschaft ist übrigens auch gut. Das ist total, ja, das Furchterregende. Ja, also oder? Sandhausen und Heidenheim sind echt zwei super gut geführte Clubs, die einem echt Angst machen, weil sie immer unterschätzt werden. Und sehr stabil auftreten, ist schon toll.
Ja, das sind tolle Erfolgsgeschichten. Ja. Also insofern schön, dass du da spielst am Nikolaus. Und einen Tag später geht es dann wieder in die erste Liga.
Ja.
Weißt du wohin?
Was muss das?
Freiburg.
Entschuldigung, das ist mein eigener Tourplan.
Ja, aber ist ja noch ein bisschen hin.
Ja, das ist noch, ein bisschen hin. Ich weiß immer montags, wo ich diese Woche hinfahren muss. Das ist wirklich schlimm.
Lutz von Rosenberg-Lipinski unterwegs jetzt mit dem neuen Programm Demokratur. Heißt es, oder Doppelpunkt, die Wahl der Qual.
Jawohl.
Dann danke für heute.
Und ich danke sehr.
Viel Spaß auf der Bühne.
Dankeschön, werde ich haben.
Und auf dem Kreuzfahrtschiff.
Ja.
Und in Sandhausen.
Jawohl.